Guten Tag. Sie hören den Audiomitschnitt der Gesprächsrunde Nichtbinarität in Beratung. Diese fand am 14. Februar 2023 digital statt. Moderiert hat Lou Witte von der Lesbeninformations- und Beratungsstelle LIBS e.V. Eingeladen waren Nee Fink, Lian Woywood und Heik Zimmermann. Wir wünschen Ihnen gutes Zuhören und interessante Inputs.
Okay. Das scheint zu funktionieren. Dann auch herzlich willkommen an alle, die sich dieses Video dann im Nachgang anschauen werden. Genau, ich habe ja gerade schon gesagt, dass wie es ungefähr aufgebaut sein wird heute. Also erstmal Hälfte Gespräch zwischen unseren drei ReferentInnen und dann Gespräch mit den Teilnehmenden. Vielleicht noch kurz vorweg ein bisschen was zum Umgang. Also genau, natürlich ist der Wunsch, dass wir hier alle irgendwie freundlich und wohlwollend miteinander umgehen und auch rücksichtsvoll. Also es wird natürlich kein diskriminierendes Verhalten geduldet. Und genau, wenn da was vorfallen sollte, würden wir uns auch vorbehalten, entsprechende Personen aus dem Meeting zu entfernen. Aber genau, das wäre sozusagen nur der Worst Case. Davon wollen wir natürlich eigentlich nicht ausgehen. Genau, gleichzeitig sitzen hier ja auch Menschen aus ganz unterschiedlichen Kontexten mit unterschiedlichem Vorwissen, manche vielleicht eher aus dem Beratungskontext ohne trans- oder nicht-binär Schwerpunkt, andere vielleicht, die sozusagen irgendwie genau gegenteilig vielleicht aus einem aktivistischen Kontext kommen, aber nicht so viel mit Beratung zu tun haben. Also genau, einfach unterschiedliche Wissensstände und genau deswegen ist da auch der Wunsch, ja, auch fehlerfreundlich miteinander umzugehen, dass hier trotzdem alle sich trauen zu beteiligen und Fragen zu stellen. Und um so ein bisschen quasi kurz auf einen Nenner zu kommen, hatten wir uns im Vorfeld darauf geeinigt, dass ich noch ganz kurz was zu zwei, drei Begriffen sage, die vielleicht fallen könnten. Genau, und zwar zum einen der Begriff trans, also was bedeutet trans, meinem Verständnis nach, und genau, da können wir sonst natürlich auch später noch drüber diskutieren, vielleicht sehen das Menschen ja auch anders, aber so genau, was ich auch so als gängiges Verständnis bezeichnen würde, bedeutet trans oder umfasst trans alle Personen, die sich nicht oder nicht vollständig mit dem Geschlecht identifizieren, was ihnen bei der Geburt zugeschrieben wurde. Und im Gegensatz dazu gibt es den Begriff cis, also damit trans eben nicht die Abweichung und alles andere die Norm ist. Cis beschreibt eben diejenigen Personen, die sich mit dem bei der Geburt zugeschriebenen Geschlecht identifizieren. Wo wir heute nicht drüber sprechen werden, weil da einfach auch die Kompetenzen nicht da sind, sind intergeschlechtliche Personen. Also Personen, denen bei der Geburt sagen, kein eindeutiges binäres Geschlecht zugewiesen wird oder zwangsweise zugeschrieben wird, was natürlich in allen Fällen der Fall ist, aber genau. Genau, und dann natürlich nicht binär, was ja so der Hauptfokus von unserem Gespräch heute ist. Wie der Begriff selbst ja schon sagt, bezeichnet nicht binär alle Personen, die sich entweder gar nicht oder nicht immer, nicht vollständig mit einem der binären Geschlechter, also Mann oder Frau, identifizieren. Und genau, für manche Personen ist nicht binär eine Art Unterkategorie von trans, aber auch nicht für alle. Also es gibt auch Personen, die das sozusagen für sich trennen. Genau, der Begriff abinär kann quasi synonym verwendet werden, hat vielleicht, also genau, vielleicht den gewissen Vorteil, dass es nicht diese starke Abgrenzung irgendwie gibt. Aber genau, bedeutet im Prinzip das Gleiche, also das A aus dem Lateinischen bedeutet eben quasi auch nicht. Genau, das vielleicht nur so ganz kurz als begriffliche Einführung, gerade für diejenigen, die vielleicht aus einem ganz anderen Kontext kommen und mit so Geschlechtsidentitäten und so noch nicht so viel in Berührung gekommen sind. Jetzt höre ich aber auch auf, selber zu quatschen, weil ich mache ja eigentlich auch nur die Moderation und würde deswegen an unsere drei ReferentInnen abgeben. Das sind Nee Fink, Lien Roywood und Hai Zimmermann. Und genau, ich würde euch dreien jetzt auch einfach das Wort erteilen, dass ihr selber einmal kurz euch vorstellen könnt und sagen könnt, genau, wo ihr so herkommt, was so eure Arbeit ist, was ihr so für Erfahrungen mitbringt sozusagen in das Gespräch heute. Und genau, wer anfangen mag, kann gerne anfangen. Ich will hier niemanden dazu zwingen.
Ich kann anfangen. Genau, aber du darfst uns gerne auch aufrufen. Ich glaube, tatsächlich ist es leichter, wenn du sagst, an wen du die Frage stellst. Genau, mein Name ist Nee Fink. Ich nutze die Pronomen de und deren, also sogenannte Neopronomen, neue Pronomen, die es noch nicht in den Duden geschafft haben, aber vielleicht stehen sie bald mal da, mal sehen. Ich bin Trainer und Berater für geschlechtliche Vielfalt, selbstständig seit 2020 und arbeite seit 2016 in der Transberatung Göttingen als ehrenamtlich beratende Person und genau mache einiges zu Sensibilisierung von zum Beispiel MultiplikatorInnen, aber bin auch im Empowerment-Bereich für transabinäre Menschen und queere Menschen unterwegs. Ich glaube, mein aktivistischerer Bezug ist, dass ich so ein bisschen aus der Community-Building-Arbeit komme, also immer wieder versucht habe, abinäre Menschen auch zusammenzubringen und genau da so Sichtbarkeit zu schaffen. Und ansonsten mache ich gerade Coaching-Prozesse mit abinären Menschen, die im Arbeitskontext sind und da ja, sich irgendwie Unterstützung wünschen, in ihrem Team zum Beispiel gut anzukommen oder da auch für ihre Rechte einzustehen und mache manchmal im Bereich auch Prozessbegleitung, also begleite Organisationen, Vereine oder Organisationen, die entweder schon eine abinäre Person eingestellt haben oder eben offener werden wollen für abinäre Personen im Team oder auch für KlientInnen. Genau, das glaube ich so zu mir.
Super. Heik, magst du dann einfach einmal weitermachen?
Ja, Heike Zimmermann, ich habe die Koordinationsleitung vom Kompetenzzentrum Trans und Diversität in Frankfurt am Main, Gießen, Mittelhessen. Eine der Schwerpunkte ist die Beratung von TN, also ich sage jetzt bewusst TN, trans, nicht binär, inter, muss ich leider da auch rauslassen, weil die Projektstelle gefördert ist und für bestimmte Themen ausgeschrieben ist. Aber ihr könnt euch vorstellen, wir schicken natürlich niemanden weg, ne? Auf die Idee käme ich gar nicht. Wir machen da sehr viel Beratung, aber eben auch ganz viel Fortbildung. Das ist einer meiner Schwerpunkte. Insbesondere bin ich zuständig für die Fortbildung von PsychotherapeutInnen, da im Kinder- und Jugendlichenbereich, aber auch MedizinerInnen. Ich arbeite eng zusammen mit dem UKE zum Beispiel, Münster, das kennen vielleicht viele von euch, die gerade eine Plattform entwickeln. Mit der Rhein-Main-Hochschule haben wir jetzt gerade und noch einem anderen Verein eine dreijährige Studie begonnen und so weiter. Also ich versuche sozusagen auch ein bisschen Metaebene zu machen und nicht nur im Klein-Klein zu arbeiten, immer in der Hoffnung, wenn ich meine Rente gehe, braucht es mich nicht mehr. Und euch dann auch nicht, obwohl ich euch nicht die Arbeitslosigkeit an den Hals wünsche. Aber wäre schon ein schöner Zustand. Genau. Vom Aktivismus her komme ich aus meiner Teenie-Zeit tatsächlich aus dem Feminismus. Das hat sich irgendwann dann in queerfeministische Aktionen irgendwie geändert. Und aber seit ganz, ganz vielen Jahren liegt mein Hauptschwerpunkt in der Beratung und Begleitung von Familien mit Kindern und Jugendlichen oder auch Erwachsenen. Also immer wenn Familien Kinder haben, egal welchen Alters und es da Sorgen und Nöte gibt, versuche ich das aufzufangen, zu begleiten. Habe in Rheinland-Pfalz den ersten Elterntreff dazu gegründet und wie bei vielen, glaube ich, aus der Biografie heraus, dass es zu unserer Zeit keine Hilfe und Unterstützung gab und man aus der Not eine Tugend gemacht hat. Genau, das mal zu mir.
Danke, Heike. Ich denke mal, dass ich jetzt dran bin. Mein Name ist Leon Wolwoth. Ich arbeite beim Träumchen Kassel. Das ist ein 3-Jahres-Projekt gewesen von Aktion Mensch und wir werden jetzt von der Stadt gefördert. Das ist ausgeschrieben auf trans, nicht binär, intergeschlechtliche Menschen. Das Altersspektrum hat sich jetzt nach oben geöffnet. Ursprünglich waren wir nur für junge Leute da bis 27 und jetzt gehen wir über die 27 hinaus, weil der Bedarf sich einfach auch gezeigt hat. Ich mache Peer-Beratung. Das heißt, ich habe natürlich einen Bezug zu Nichtbinarität, selber Trans-Erfahrung in unterschiedliche Richtungen, bezeichne mich aber nicht als trans. Und wir machen Fortbildung für Pädagoginnen, Therapeutinnen, Leute, die angehörig sich fühlen und Leute, die Interesse haben. Genau.
Ja, super, danke euch, genau, dass ihr euch so ausführlich vorgestellt habt. Und genau, ich glaube, da wird es auf jeden Fall ja einige Anknüpfungspunkte auch genau zwischen euch geben. Vielleicht können wir anfangen damit, was ja auch so ein bisschen quasi in der Ankündigung für die heutige Veranstaltung war und ja, vielleicht einfach auch von Interesse für einige. Was ihr darüber denkt, wie denn oder was euer Eindruck davon ist, wie denn die Versorgungslage tatsächlich aussieht an Beratung für nicht-binäre Personen, vor allem in Hessen, aber genau gerne auch darüber hinaus in Deutschland und wo ihr da irgendwie auch konkret den Handlungsbedarf seht. Genau, jetzt ist die Frage, vielleicht hat eine Person von euch ja direkt schon einen Gedanken dazu. Ansonsten genau richte ich mich an Nes Vorschlag und rufe einfach mal auf, aber genau, gebe euch zuerst noch kurz die Möglichkeit, selbst anzufangen. Oder nehmen Nee dich einfach als ja, erstes Opfer, weil es war dein Vorschlag.
Okay, es schlägt zurück. Ja, ich kann gerne anfangen und freue mich, wenn Heike und Lien da noch ergänzen und weiter ausformulieren. Also ich würde tatsächlich behaupten, dass die Versorgungslage für abinäre Menschen im deutschsprachigen Raum und auch in Deutschland selber schlecht ist. Auf allen Ebenen, also es ist so ein bisschen die Frage, ne, wo gucke ich hin? Gucke ich mir das Rechtliche an, das Medizinische oder eben eher so Unterstützungsangebote oder auch Vernetzungsangebote? Und ich glaube, egal wo ich da hin gucke, es gibt eigentlich ganz wenig oder nichts und auch eigentlich wenig Spezifisches. Also ich kenne zum Beispiel keine Beratungsstelle, die Abinarität als Kernthema hat, sondern, also es ist auch interessant, Lou, wo du jetzt angegliedert bist sozusagen und was da für ja, Angliederungen an unterschiedlichen Stellen passieren. Ansonsten sind wir natürlich oft auch in Trans-Kontexten irgendwie zu finden, aber auch da wurde sich das ja sehr lange erkämpft, überhaupt Teil von Trans sein zu dürfen oder ne, sich unter diesen Umbrella-Term, also den Überbegriff irgendwie zu tun als abinäre Personen-Community oder Mensch mit abinärer Lebenserfahrung oder Lebensrealität. Genau, und da würde ich sagen, also egal, ob ich jetzt das Rechtliche angucke, ne, da wurde nur durch die Klage von dieser Person, die ja inter und trans ist, überhaupt der dritte positive Geschlechtseintrag erwirkt und erst als dann abinäre Menschen über diesen Paragraphen 45b Personenstandsgesetz versucht haben, ihren Personenstand zu ändern, wurde dann plötzlich das TSG, also das sogenannte Transsexuellengesetz, was davor ja rein binär war, überhaupt geöffnet und gesagt, nee, ihr müsst auch über dieses Gesetz gehen, wenn ihr nicht inter seid, also nur unter Anführungszeichen abinär. Auch so eine typische Geschichte, ne, dass so Inter und Abi, also Inter und Trans ja dolle immer gegeneinander ausgespielt werden als Gruppen, ist da auch wieder passiert. Und das heißt, bis zu dem Gerichtsurteil vom Bundesverfassungsgericht 2017 existierten wir einfach gar nicht. Also rein rechtlich gesehen, es gab uns nicht, sondern genau, also wir waren einfach verunsichtbart auf dieser rechtlichen Ebene und erst seit 2018, seit eben diesem Paragraph und der Öffnung des Gesetzes, des Transsexuellen Gesetzes, des sogenannten sind wir überhaupt rechtlich existent? Und daran kann man ja schon so ein bisschen messen, dass jetzt in den letzten 4 Jahren nicht so viel passiert ist, um uns rechtlich noch weiter in die Existenz einzuschreiben, sondern es ist immer noch sehr barbarig und auch unklar, wann zum Beispiel das AGG in unseren Fällen greift. Und da laufen ja auch aktuell Klagen. Genau, und medizinisch gab es einen Rückschritt. Da sind wir jetzt sozusagen dezidiert rausgeschrieben von überhaupt sozusagen Transitionsmöglichkeiten im medizinischen Bereich zu bekommen. Das heißt, es gibt gar keine offizielle Möglichkeit mehr für Transitionsschritte im medizinischen Bereich, wenn eine Person das wünscht oder es eben notwendig wird. Das heißt, ja, da existieren wir aktuell auch nicht, zumindest nicht so richtig und nicht in den Leitlinien, und die Krankenkassen lehnen rigoros auch ab, eben Dinge zu bezahlen, auch wenn es einzelne Personen gibt, die sich dann rückwirkend quasi die Kostenübernahmen erklagt haben. Ja, genau. Also würde ich sagen, Handlungsbedarf, also Versorgungslage denkbar schlecht und Handlungsbedarf dementsprechend hoch. Aber Heik und Lien haben bestimmt noch weitere Beispiele.
Darf ich weitermachen? Ist es okay, Lien? Ja. Also in allen Punkten ein Häkchen dran, leider. Immer dann, wenn sich das Thema überhaupt oder wenn man sich dem Thema abinär, nicht binär nähert, dann letztendlich nachteilig für uns als kleine Gruppe, oder so erlebe ich das zumindest momentan. Und gegenteilig dazu, was ich eigentlich auch eine dramatische Entwicklung finde, ist, die große Hoffnung war ja, als 2011 das TSG einige Teile aussetzen musste, so muss man es ja eigentlich sagen, ne? Also das ist ja nicht weg, das betone ich auch immer wieder, dieser Angleichungszwang für Transpersonen ist nicht weg, es ist nur ausgesetzt. Heißt für mich immer noch, wenn ich KlientInnen habe, die sich eben sehr, ja, die sich als trans auch bezeichnen und Angleichungswünsche haben, sind sie sofort in der Falle, oder erlebe ich das häufig, als sie sofort in der Falle sind, wer trans ist, muss eine komplette Angleichung machen. Wer keine Hormone nimmt und trans ist, bekommt, ist sozusagen generalverdächtig, eine nicht-binäre Person zu sein und bekommt möglicherweise andere angleichende Maßnahmen nicht. Also es ist so ein Spielball, finde ich, ne, wo wir auch gegeneinander ausgespielt werden, wo man Trans-Leute das Transsein abspricht und nicht-binäre oder abinäre Personen haben irgendwie sowieso einen Sockenschuss. So in der Richtung läuft es gerade. Finde ich ganz, ganz schwierig. Ich finde es auch schwierig aus therapeutischer Sicht. Viele TherapeutInnen lügen für ihre PatientInnen. Hut ab, das kann sie die Approbation kosten. Also können ihre Praxen schließen, wenn man ihnen in Anführungsstrichen nachweisen kann, dass sie das getan haben. Und ich erlebe immer mehr, also wir haben so einen TherapeutInnen-Qualitätszirkel, dass die sich auf den Weg machen und sagen, wir machen das, aber tatsächlich gehen da auch viele Ängste mit einher. Und ich finde, die ganze Entwicklung finde ich ehrlich gesagt auch politisch brisant und gefährlich, ne? Weil damit sich ein Stück weit auch so ein Mainstreaming durchsetzt, wen wollen wir eigentlich hier haben? Und das sind eben eindeutig weibliche oder eindeutig männliche Personen. Mir macht das Angst. Und das ist mit wahrscheinlich auch ein Grund, warum Engagement herrscht und warum wir Allies brauchen. Und ich es gut finde, dass es so Veranstaltungen wie heute auch gibt, wo wir sagen, wir arbeiten an unserer Sichtbarkeit, und ich freue mich über jeden Ally, der dazu kommt. Personen, die wirklich auch nicht Binarität wahrnehmen. Ein weiteres Problem, das ich sehe, ist tatsächlich, dass nochmal eine Minderheit sozusagen in der Minderheit mehr Diskriminierung erfährt, ist einmal in der Wohnungslosigkeit. Nicht-binäre und Transpersonen sind besonders betroffen. Aber auch, finde ich auch brandgefährlich, worüber kaum gesprochen wird, ist Suchtmittelmissbrauch. Und wo können sich nicht-binäre Menschen hinwenden? Nirgends. Es gibt ganz wenige Suchtberatungsstellen beispielsweise, die sich da auf den Weg machen und einen einladenden Charakter haben, sodass die Personen dann in ihrer Not auch dahin gehen können. Und bei anderen Vereinen, die Öffnungsprozesse versuchen, jetzt einfach, weil es mir nahe ist, es gibt da bestimmt auch andere, aber es ist für mich jetzt so ein Beispiel, ist zum Beispiel der Versuch der EZ-Hilfe Frankfurt, sich zu öffnen für trans- und nicht-binäre Personen, wenn es um Testungen geht, bei sexuell übertragbaren Krankheiten, ein extra Termin ausgeschrieben wird, die natürlich, ne, diese Balance halten müssen zwischen Safer Space, aber auch Anonymität der PatientInnen, KlientInnen, wer auch immer zu ihnen kommt. Und dann passiert es eben, dass doch auch in der von der queeren Community sozusagen wieder dieser angebotene Termin in Beschlag genommen wird. Queere Community, die aber nichts mit Trans- und Nicht-Binarität zu tun hat. Und das sind eben auch Lebensrealitäten, finde ich, über die müssen wir uns auch unterhalten. Jetzt habe ich viel geschwätzt.
Das ist ja das Gute an der Gesprächsrunde, es ist ja auch dein Place zu schwätzen, genau dein Ort hier. Ich hätte da direkt auch noch Rückfragen zu, aber Jan, möchtest du erst noch deine Perspektive? Nein, okay, alles klar. Das knüpft eigentlich ganz gut an so ein bisschen so quasi die weiterführende Frage an. Also zum einen, wir hatten ja jetzt ja schon festgestellt, dass die Versorgungslage, was beispielsweise rechtliche oder medizinische Möglichkeiten angeht, schlecht ist. Gleichzeitig gibt es ja auch explizit Transberatungsstellen beispielsweise oder eben Projekte wie jetzt beispielsweise das Projekt, in dem ich jetzt auch arbeite. Was würdet ihr denn sagen, wie sozusagen in der Hinsicht die Versorgungslage aussieht? Also was eben explizite Beratungsmöglichkeiten für nicht-binäre Personen angeht und auf der anderen Seite, was sozusagen die bestehenden Beratungen, wie beispielsweise, was du gerade angesprochen hattest, wie die AIDS-Hilfe, wie die inklusiver und offener gestaltet werden können für nicht-binäre Personen. Also sozusagen, dass wir uns einmal sozusagen darüber unterhalten, was gibt es denn für Angebote speziell für nicht-binäre Personen und wie können die anderen Angebote quasi offener gemacht werden? Jan, wolltest du da einen Gedanken zu teilen?
Kann ich gerne machen. Ich habe viele Gedanken. Ich gerate dann nur immer so ein bisschen ans Schwafeln. Also müsst ihr mich ein bisschen zurückhalten. Bei uns ist es ja so, dass das Träumchen an die AIDS-Hilfe angebunden ist. Das heißt, nach meinem Gefühl haben alle meine KollegInnen das auf dem Schirm, dass es nicht binär gibt. Und da merke ich, dass es bei den meisten Institutionen überhaupt erst hakt. Also das Wissen darüber, dass wir existieren. Und Qualitätszirkel hat Heik schon angesprochen mit Therapeutinnen, dass das, wenn, also das geben wir auch weiter, es gibt ja Listen, die wir haben bei der Beratung, wo wir hoffen, dass die Leute nicht binär auf dem Schirm haben. Das Problem dabei ist, dass natürlich eine bestimmte Idee davon herrscht, wie eine nicht-binäre Person auszusehen hat. Und wenn sie dann nicht so wahrgenommen wird, dass diese Person in eine binäre Richtung geschoben wird. Und da sehe ich die Hauptaufgabe tatsächlich immer noch bei uns als Beratungsstelle, überhaupt dieses Wissen zu streuen die Bestärkung den Leuten weiterzugeben, dass das total klar ist, dass die nicht binär sind und dass das in Ordnung ist und auch so aussehen kann, wie auch immer sie das sich vorstellen, was auch immer ihnen liegt. Und in meiner Vorstellung ist es eher so eine Grassroots-Bewegung, anstatt dass es eine rechtliche, von oben aufgestülpte Sache sein kann. Einfach weil das so divers ist und ich hoffe, dass das so divers bleibt und noch diverser wird. Und nicht in eine Richtung geht von, wir schreiben jetzt mal im Gesetz fest, was als nicht-binär gilt und was als nicht-binär gilt. Zu 80% muss eine Person so und so aussehen und sich so und so verhalten und die so diese Transitionswünsche haben. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber da arbeite ich ja auch ständig an mir selber, binäre Konstrukte weiter bei mir auch zu dekonstruieren und räume da auch anderen Leuten aus meinem Beratungskontext eine große Toleranz ein, wenn ich merke, da ist eine Bereitschaft da und da habe ich die besten Erfahrungen mitgemacht mit Therapeutinnen und mit Fortbildungen, dass das immer gut ankommt, gerade in dem Bereich von Fortbildungen, wenn da erstmal eine große Toleranzbereitschaft und Wohlwollen herrscht. Und das hat sich bei mir jetzt in den nur 2 Jahren, die ich arbeite, doch als sehr, ich möchte nicht fruchtbar sagen, weil das so komisch klingt, aber als sehr freudvoll herausgestellt. Und das ist eine schöne Arbeit. Einfach nur, um das so zu schwafeln. Ich gebe weiter an, du lächelst so schön.
Ja, danke dir. Ich fand das voll spannend, was du gerade gesagt hast und sehe da auch total viele Anknüpfungspunkte. Also ich glaube, so das Spezielle, wenn ja, wir selber abinär sind oder mit abinären Menschen arbeiten, ist halt, dass oft in der Gesamtbevölkerung so diese Berührungspunkte fehlen, ne? Also ich muss sozusagen immer erst meine Existenz gefühlt einschreiben, beweisen, muss erst die Bildungsarbeit, die Aufklärungsarbeit leisten, damit ich dann eine Unterstützung bekomme. Das heißt, egal wo ich hingehe, zum Jobcenter, zu einer neuen Ärztin-Person, zu einer Beratungsstelle, zur AIDS-Hilfe vielleicht, um Tests zu bekommen. Ich bin eigentlich immer in der Situation, erstmal zu erklären, wer ich bin. Und dann muss ich mich meistens noch durch diese ganzen Vorurteile wühlen, ne, als abinäre Person. Also irgendwie, dass ich unsicher sei, was mein Geschlecht angeht. Und denke mir, nee, ich bin überhaupt nicht unsicher. Du bist von mir irritiert. Aber ich habe eine Klarheit für mich, dass ich abinär bin. Und ne, dann immer mit, also das löst einfach Irritation bei Menschen aus, weil sie sozusagen in die Situation kommen, dass sie nur 2 Kategorien ja üblicherweise haben. Ich habe die auch, muss ich irgendwie nicht behaupten, die nicht zu haben, aber eben es keine Möglichkeit sozusagen dann gibt, mich einzuordnen. Das heißt, die sind erstmal damit beschäftigt, im besten Fall eine dritte Box zu etablieren in ihrem Gehirn und das dauert. Und ich brauche aber eigentlich gerade einen STI-Test oder die korrekte Ansprache, um irgendwie meine Erkältung diagnostizieren zu lassen oder irgendwas anderes ganz Banales, irgendeinen Antrag auszufüllen oder so. Und ich finde, das ist einfach eine große Herausforderung. Und dann auch das, was du angesprochen hast, ne, so es gibt keinen Prototyp, keinen abinären Prototyp. Also es gibt schon natürlich ein Stereotyp, wie abinäre Leute angeblich aussehen. Und ich versuche auch immer in meinen Fortbildungen, also weil ich tatsächlich gar nicht so schlecht in dieses Stereotyp passe, leider, dann auch immer zu sagen, naja, ich könnte halt auch irgendwie super lange Haare haben und ne, irgendwie so und so aussehen. Und das heißt, abinär kann man Menschen nicht ansehen. Wir sehen halt aus wie alle anderen Menschen. Und ich kann nicht sagen, ah, die Person ist bestimmt abinär. Also außer vielleicht von Pronomen kann ich vielleicht noch ein bisschen schließen. So. Und ich glaube, das ist echt eine große Herausforderung. Und wenn Leute Angebote, du hattest ja gefragt, ne, so was gibt es schon für Angebote? Also ich würde tatsächlich behaupten, es hat sich extrem viel getan in den letzten nur 10 Jahren oder so. Weil selbst die Transberatungsstellen manchmal sehr binär waren, auch sehr sozusagen eine ganz spezifische Idee hatten, wie Transitionsprozesse, was wann kommt und so weiter. Natürlich unterstützt durch diese ganzen Systeme, durch die wir als Transperson und andere Personen teilweise auch navigieren dürfen müssen. Und da hat sich viel getan. Also ich glaube, es gibt ganz wenige Transberatungsstellen, die nicht mit abinären Leuten arbeiten würden aus Prinzip. Gleichzeitig sehe ich zum Beispiel in Göttingen sind wir halt recht offen für das Thema in der Transberatung, weil wir halt von Anfang an, ne, ein Gründungsmitglied war abinär. Ich bin dann ein Jahr später dazu gekommen. Das Thema hat uns irgendwie immer begleitet. Ich habe eine Broschüre geschrieben zu dem Thema abinäre Personen in der Beratung, um eben auch so MultiplikatorInnen mal was an die Hand zu geben, weil ich irgendwie gemerkt habe, ich möchte nicht immer aufklären. Und damals habe ich das ja nicht beruflich gemacht, sondern es war halt mein Hobby, Leute aufzuklären. Und das ist einfach eine unglaubliche Belastung, sich immer wieder erklären zu müssen, sich in die Existenz einzuschreiben und immer wieder zu sagen, ich bin hier. Und ich existiere. Ne? Und auch in Zeiten, und das sehe ich viel in der Beratung, Menschen sind ja auch mal unsicher. Die machen auch Suchtbewegungen. Wir alle machen Suchtbewegungen als Menschen. Und dann in so einer Suchtbewegung zu behaupten, so bin ich und du respektierst mich jetzt, das ist echt eine so eine dolle Belastung, die halt viele Menschen in bestimmten Zeitpunkten ihres Weges vielleicht nicht stemmen können. Und da würde ich mir total wünschen, dass eben ja auch andere Angebote inklusiver sind und einfach zumindest ja unsere Existenz schon mal irgendwie gehört haben und dann aber auch, und ich glaube, das reicht nicht, ne, dann überall abinär draufzuschreiben, sondern auch wirklich zu sehen, was sind die Lebensrealitäten von abinären Personen oder auch Mehrfachmarginalisierung, ne? Heik, du hast das gesagt, mit Wohnungslosigkeit, Suchtmittelthema, aber auch andere Dinge wie, ne, einige von uns erfahren Rassismen und oder andere Arten von Feindlichkeiten im Alltag. Und dass da einfach auch eine Idee ist, ne? Was sind so die Hürden, was belastet die Menschen? Und was sind auch so klassische Diskriminierungssituationen, denen abinäre Menschen irgendwie begegnen im Alltag, um eben dann das nicht zu wiederholen, wenn ich eben so ein Angebot stricke. Und ja, und da ist, glaube ich, noch sehr, sehr viel zu tun, also auch was so Bildungsarbeit eben angeht. Und auch, weil die Medien ja auch immer wieder sozusagen, also unsere Existenz, es ist ja nicht nur so, dass es nicht respektiert wird, sondern sie wird uns auch immer wieder aktiv abgesprochen. Und das macht, also genau, das macht auch sehr viel Arbeit für die Einzelperson.
Also was ich zum Beratungskontext gerne noch hinzufügen würde, ist, ja, es gibt tatsächlich jetzt, es gibt Beratung, glücklicherweise. Aber, und ich glaube, da können alle zustimmen, in der Regel finanziert über Dritte. Immer mit offenem Ausgang. Das heißt, für viele vielleicht irgendwann auch nicht mehr so spannend, da zu arbeiten, weil man dann doch irgendwann mal wissen will, ob man Ende des Jahres noch in Lohn und Brot ist. Das ist so die eine Sache. Und man ist natürlich in der Abhängigkeit von denen, die einen finanzieren. Also das, ne, ist nicht von der Hand zu weisen. Wir auch, welche Regierung regiert gerade, welchen Landesteil etc., wer hat Interesse, das mit zu finanzieren, dieses Thema? Das heißt, das sitzt schon auch im Nacken, finde ich. Und es ist auch für junge Leute nicht besonders spannend zu sagen, ich begebe mich jetzt immer wieder in solche unsicheren und fast schon prekären Arbeitsverhältnisse. Und wir können einfach aufgrund der Menge, also wenn wir jetzt mal überlegen, wie viele abinäre, nicht-binäre Personen gibt es bundesweit, das können so viele nicht sein. Also ich will uns das nicht absprechen, versteht mich nicht falsch, ne? Aber so Leute, die da wirklich zu stehen und sagen, das ist so bei mir, wird so viele nicht geben, dann müssen die noch Bock haben, im sozialen Bereich zu arbeiten. Müssen sie ja gar nicht, können ja genauso gut FlugbegleiterInnen oder sonst was sein, ja. Und dann finde ich, ist es auch schwer, diese Stellen adäquat zu besetzen. Ja, also da gehört ja auch ein bisschen was dazu. Und das heißt, dass wir dann doch auch in vielen Beratungsstellen wieder davon abhängig sind, dass es da die eine Person gibt, die eine Awareness hat für dieses Thema, das auf dem Schirm hat und das auch anbietet oder einbringt. Und das finde ich schwierig. Das heißt, im Umkehrschluss, da wo es Universitäten gibt, da wo Ballungsräume sind, da haben wir wieder ein Angebot. Und Richtung ländlichen Raum flacht das Ganze wieder extrem ab und die Leute sind auf sich gestellt. Ja, also ist mein Eindruck, so kommt es bei mir an momentan. Oder dass das, was KlientInnen auch sagen, Mann, wir haben so lange gesucht, bis wir die und die Beratungsstelle oder die Person auch angetroffen haben, die das mit auf dem Schirm hatte, war es ein Glück. Und das finde ich immer so, also finde ich nicht entmutigend, aber da gibt es noch viel zu tun, finde ich.
Genau, vielleicht nur kurz, ihr könnt natürlich auch gerne euch auch danach nochmal aufeinander beziehen. Also ihr müsst nicht sozusagen alle jeweils einmal was zu einer Frage sagen oder so. Aber vielleicht kann ich ja kurz so ein bisschen zusammenfassen quasi, weil da jetzt super viel auch drin gesteckt hat. Also ich fand den letzten Punkt sehr spannend. Also zu sagen, ja, es braucht einerseits natürlich mehr Angebote explizit für nicht-binäre Personen, aber es ist auch gar nicht so einfach, die dann auch gut zu besetzen. Und das würde vielleicht ja wieder eher dafür sprechen, vor allem auch einen Fokus vielleicht darauf zu setzen, Angebote, die es schon gibt, inklusiver zu gestalten. Und dafür, das war vor allem, also beispielsweise, was jetzt was Lien und Ne auch so ein bisschen genannt hatten, also dass eben eine Aufklärung stattfinden muss und Repräsentation auch von verschiedenen Arten von nicht-binären Personen sozusagen und dass sozusagen so ja, mehr Berührungspunkte gefunden werden etc. und gleichzeitig auch ein Empowerment stattfinden kann für die Personen, die dann tatsächlich eben zu so einer Beratung gehen. Ihr hattet jetzt auch schon mehrfach von Vorurteilen, die auch nicht-binären Personen gegenüber gebracht werden, eben durch ein Unwissen gesprochen. Ihr hattet aber in der Vorbereitung, bei unserem Vorbereitungstreffen auch erwähnt, dass euch auch Vorurteile begegnen, in der Beratung im Sinne von, dass euch vielleicht auch manchmal so eine Art Professionalität abgesprochen wird oder dass ihr quasi eigentlich eine ideologische und nicht ergebnisoffene Beratung machen würdet. Könnt ihr da oder möchtet ihr da vielleicht noch ein bisschen mehr zu sagen? Wenn man dann schon drin ist, wenn man schon eine Beratung geschaffen hat und das macht und Leute annehmen etc., was dann vielleicht trotzdem noch eine Schwierigkeit sein könnte?
Also ich kann ja mal beginnen. Das ist für mich schon fast ein bisschen lustig dann auch. Ne, wenn Menschen kommen, die lesen meinen Namen, das verunsichert ganz oft, wissen nicht, obwohl ich ja hinten dran schreibe, die und die Pronomen und so, ne, was auf sie zukommt, in Anführungsstrichen. Und deshalb, also bei Heik Zimmermann, das weiß man nicht so genau. Jetzt fehlt da ein E oder ein O, je nachdem. Das ist immer so die Frage. Und deshalb wird dann grundsätzlich, ich habe das tatsächlich noch nie anders erlebt, lieber mal geschrieben, lieber Herr Zimmermann. Weil Mann kann man nicht beleidigen, ne? Indem man ein falsches Pronomen oder eine falsche Anrede nimmt. Frauen können das anscheinend leichter ab. Ein ganz interessantes Phänomen. Und wenn sie mir dann gegenüberstehen, ist es ihnen total peinlich. Und dann kommen sie zusammen wie, ach, sie sind ja eine Frau. Sage ich, nee, eigentlich auch nicht. So, und dann sind die völlig durch. Dann brauche ich erstmal gar nichts anderes machen, als mich selbst zu erklären. Dann bin ich in dieser komischen Situation. Ne? Und natürlich ist es dann so dieses, was macht denn das mit Ihnen, bin ich schon gefragt worden. Sag ich, lassen Sie es mal meine Sorge sein. So, ja, weil ich sitze hier nicht, wenn ich nicht mit Ihnen ordentlich umgehen kann oder möchte. Aber letztendlich ist es tatsächlich so, dass Sie irgendwie oft auch so ein bisschen was Freakiges erwarten. Also sie laden mich dann ein und dann in Kontext Schule oder so, dann komme ich da hin und ne, bin dann so unterm Radar letztendlich aus deren Sicht. Und das ist verwirrend. Also ich weiß nicht, was sie erwarten, aber in der Regel nicht mich irgendwie so. Das ist ganz merkwürdig. Und es ist tatsächlich so, auch wenn ich dann Briefe schreibe, die eher so die politische Ebene auch angehen oder sowas wie MD oder also medizinischer Dienst oder sowas, dass ich häufig mit denen dann nach dem Schreiben auch noch Telefonate führe oder Online-Gespräche oder sowas, weil alleine, dass ich mit, was weiß ich, Koordinationsleitung, Genderstern und Heik Zimmermann unterschreibe, lässt sie oft schon zweifeln an der Kompetenz dessen, was da drin steht. Das ist de facto so. Das Gleiche beobachte ich auch, wir haben zwei Personen bei uns im Verein, die einfach rechtlich, juristisch aktiv sein dürfen. Naja, aber das sind ja Trans-Leute. Also ich meine, die packen Paragraphen aus. Da geht es nicht um, ne, die sind auch beide so, wie wir uns das Stereotyp vorstellen, kurz trocken, sage ich immer, so in ihrer ganzen Art und begründen halt irgendwelche Sachen juristisch und dann wird es aberkannt. Genauso das Rechtsgutachten von Frau Dr. Augstein wird dann zum Beispiel aberkannt. Na, die ist ja auch eine Transfrau, ne? Also so. Ich glaube, das ist überall dasselbe und das passiert aber hauptsächlich im sozialen Bereich. Das finde ich auch interessant. Also, dass auch Studien und sowas angezweifelt werden. im medizinischen Bereich beobachte ich das nicht so häufig. Ist vielleicht auch so ein bisschen was, was sozusagen im Kontext Sozialarbeit, Sozialpädagogik, sowas in der Richtung auch nicht ganz unüblich ist, dass man nochmal hinschaut, was ist denn das für eine Person eigentlich, die meint, sich diesem Thema annehmen zu müssen. Ich versuche das mal nicht auf mich zu beziehen.
Ja, ich würde da, glaube ich, auch noch ganz gerne was zu sagen. Also ich nehme das tatsächlich auch wahr, dass du sozusagen angebliche eigene Betroffenheit dann plötzlich die Kompetenz angeblich irgendwie nicht mehr da ist. Und ich finde das total interessant, weil ja auch, ne, wenn, hattest du das letzte Mal dieses Beispiel gebracht, Heik, mit wenn Menschen Eltern sind, dann können sie auch KinderärztInnen sein sozusagen. Und dann wird ihnen nicht die Kompetenz abgesprochen, weil sie auch Kinder haben und vielleicht, was weiß ich, auch mal unter, was weiß ich, das Kind war krank und da haben die irgendwie mitgelitten oder so, und sind das ja trotzdem wahrscheinlich sehr gute KinderärztInnen mitunter, hoffentlich. Und so sehe ich das halt in unserem Bereich auch. Ich glaube, also wir sind ja eine ehrenamtliche Beratungsstelle, gerade in Göttingen. Das war nicht immer so, wir waren mal 2 Jahre gefördert, aber wir haben es leider nicht wie das Träumchen in die reguläre Stadtförderung geschafft, sozusagen, damals. Und jetzt sind wir wieder rein ehrenamtlich. Und trotzdem sind wir ein hochkompetentes Team. Also bei uns arbeitet einfach niemand, der keine Beratungserfahrung hat. Wir machen Supervision regelmäßig, Intervision und so weiter und auch viel Vernetzung mit anderen Stellen. Und das letzte Mal, also ich habe schon einige werden da so geprüft, auch in diesen Vernetzungstreffen. Und da war irgendwie dann auch so, ja, ein Oberarzt oder so, der dann auch so ein bisschen so salopp, ja, so ein bisschen gebohrt hat, ne, wie läuft denn so eine Beratung jetzt bei Ihnen ab und so, ne, und dann ich halt nochmal betont, naja, das ist eine, ne, qualitativ hochwertige Beratung und wir beraten natürlich ergebnisoffen, das heißt, hier wird gar niemand empfohlen, irgendwas zu tun, hier gibt es keine Ratschläge, sondern wir jetzt in der Transberatung Göttingen haben so einen recht systemischen Fokus, beziehungsweise einer von uns auch Heilpraktiker, hat da die Ausbildung gemacht und genau, das heißt, wir arbeiten da einfach sehr, ja, klientinnenzentriert, würde ich sagen, prozessorientiert, und was die Leute mitbringen, wird bearbeitet. Und da habe ich nicht so einen Katalog, haben Sie schon an die rechtliche Änderung gedacht und was wäre im medizinischen Bereich, wäre das und das alles möglich, so dass, das erkläre ich, wenn es dazu eine Frage gibt, und ansonsten sprechen wir vielleicht über das Coming-out mit den Eltern. Und ich glaube, auch das ist vielen nicht klar, dass gerade, also die Transberatungsstellen sind ja so eine eierlegende Wollmilchsau, wie man so schön sagt. Also wir können irgendwie von allem alles, ne, wir kennen uns in medizinischen Bereichen teilweise gut aus, haben Studien gelesen über irgendwelche OP-Ergebnisse oder Risiken, oder wissen viel zu Hormonen, wir wissen viel zu rechtlichen Dingen und dann eben auch zu diesen ganzen sozialen Bereichen, ne? Und also wenn jemand Kompetenzen hat, gerade in dem Bereich, dann sind es einfach wir, und weil ja auch die Community immer wieder ihr Wissen irgendwie an uns heranträgt. Und was ich sehr hilfreich finde, ist auch mit so einer Selbstverständlichkeit auch in diese Gespräche zu gehen, also so eine Selbstverständlichkeit von, ja, wir sind hochprofessionalisiert und genauso arbeiten wir auch. Und ich merke, dass da die Angriffsfläche dann auch geringer wird. Also ich fange gar nicht mehr an, mich groß zu erklären, sondern ich setze, ne, wir setzen das auch als Beratungsstelle als Standard. Und damit mache ich auf jeden Fall auch gute Erfahrungen, auch diese Verunsicherung, ne, von der du gerade auch gesprochen hast, Heik, auch die immer wieder bei den Leuten zu lassen, ne, und zu sagen, ah, ich sehe, sie sind gerade durch mich verunsichert, kann ich ihnen irgendwie behilflich sein, so, ne, aber das auch, also ich bin nicht irritiert von mir, üblicherweise, so, ich lebe jeden Tag mit mir, I'm fine, und das ist ja, ne, was bei der Person passiert, und manchmal ist man da so eine Art auch Geburtshelferin für diese dritte Kategorie gefühlt oder für diese dritte Box, die hoffentlich recht offen gestaltet ist. Und was ich nochmal spannend finde, auch bei deiner Schilderung, ne, so Diskriminierung passiert ja ganz viel in diesem Extremen. Also Diskriminierung passiert da, wo Dinge total verunsichtbart werden, ne, sowas wie, ich sehe keine Hautfarben, also wird so getan, als ob es keinen Rassismus gäbe, Verunsichtbarung, und bei Abinär funktioniert das ja auch, ne, das gibt's ja gar nicht und es gibt nur Männer und Frauen und so weiter, wir kennen das alle, was so gesagt wird, oder es ist ein Hype oder so. Und dann auf der anderen Seite diese Hypersichtbarkeit, dieses erklär dich, am besten tanz für mich, wie ist das bei dir? Dann wird nach Genitalien gefragt, Hormonstatus, bist du schon so geboren und so weiter. Ne? Da werden Dinge abgefragt, die absolut so soziale Kontexte sprengen. Und Das finde ich auch immer noch mal gut, das so im Blick zu haben. Ne? Was passiert da eigentlich auch durch Verunsicherung, dass Menschen dann oft so in diese Extreme auch gehen und da ja, Rechtfertigung irgendwie erwarten. Und ich versuche da immer auch meine, also in der Beratung auch Menschen zu empowern und zu sagen, du bestimmst, was du da sagen willst und auch in der Therapie. Also manche Therapeutinnen sind halt schon in der ersten Sitzung sehr invasiv. Und fragen zum Beispiel dann nach Sexualität oder so. Und da würde ich halt auch sagen, naja, wenn, also aus einer jetzt Beratungsperspektive und Expertise, wenn die Beziehung mit dieser Person noch nicht etabliert ist, dann frage ich vielleicht noch nicht die intimsten Dinge, sondern gucke erstmal, wann passt es, über Sexualität zu sprechen? Ist die Person überhaupt bereit, über Körper und oder Sexualität zu sprechen? Und wir haben es ja auch manchmal mit traumatisierten Menschen zu tun, zum Beispiel. Und da macht es halt. Da habe ich eine Beziehung kaputt gemacht, bevor sie überhaupt angefangen hat, also jetzt im therapeutischen oder beraterischen Kontext gesehen. Und ich glaube, gerade im abinären Bereich sind Menschen oft eben nicht vorsichtig, weil sie eben ja einfach die Fettnäpfchen alle mitnehmen, die da möglich sind. Und oft nicht aus bösem Willen, würde ich auch sagen, eine Lanze zu brechen, sondern einfach, weil diese Irritation und Verunsicherung das nochmal so in den, ja, in diese Situation dann reinholt und verhandelt werden möchte.
Bin ich wieder dran? Oder Lou, wolltest du gerade was sagen?
Das überlasse ich dir, wenn du gerade was dazu ergänzen möchtest, dann gerne. Ansonsten genau, kann ich gerne auch noch was rückfragen. Aber ich ja, the floor is yours.
Danke. Na, ich bin gespannt, was du rückfragen möchtest, weil ich habe die Erfahrung nicht bis jetzt noch nicht gemacht, dass mir Kompetenz abgesprochen wird, da ich ja, geschlechtsnonkonform bin und Leute sich dann eher fragen, ja, in welche Richtung, also so, bist du jetzt eine Transfrau, bist du ein Transmann, bla bla, und gerade bei Eltern, wenn ich dann Rock anhab, dann reicht das meistens schon. Also das ist so ganz, ganz einfach und das macht mir total viel Freude. Also ich finde das super, großartig. Und wenn ich auf Vernetzungstreffen gehe und so weiter und ich sage dann, ich benutze alle Pronomen oder er, dann nehmen die Leute das eher dankend entgegen als Outing. Und ach, das wäre ja so toll, dass ich so offen damit umgehe. Und ja, mit invasiven Fragen habe ich meine eigenen Methoden, damit umzugehen, aber ich habe bis jetzt noch nicht die Erfahrung gemacht, dass Leute sagen, du hast ja gar keine Kompetenz, Leute zu beraten, weil für mich die ergebnisoffene Beratung ist grundsätzlich das Wichtigste, was ich in meiner Beratung tun kann. Das ist der, also für mich ist ein Paradox, trans zu beraten und nicht ergebnisoffen zu sein. Und da gehört nicht Binarität und Abinarität einfach dazu. Also als Beispiel, wenn ich eine Person da sitzen habe, die sagt, mein Genital bewerte ich so und so auf diese und diese geschlechtliche Art und Weise, dann ist das nicht automatisch nicht binär, sondern dann hat das was mit der Person zu tun, wie sie ihren Körper beschreibt. Und das kann ich nur weiter ermutigen. Also das ist so ein, wenn ich nicht von Nichtbinarität ausgehen würde, hätte ich es wirklich schwer mit einer Beratung. Und also da habe ich dann eher mehr Kompetenzen, würde ich jetzt behaupten, als eine Person, die wirklich sehr binär denkt. Und also deswegen hatte ich noch nicht die Erfahrung gemacht, dass es irgendeinen Nachteil hat, so, sondern eher einen Vorteil.
Ja, das finde ich total super, dass du das sagst, weil das im Prinzip so ein bisschen auch meine Anschlussfrage quasi vorwegnimmt. Genau, weil das, was jetzt vor allem Nee und Heik dann ja beschrieben hat, was ihr beschrieben hattet, war ja sehr viel eben auch das auch durch eure eigene Positionierung, also sozusagen nicht nur durch die, also zum einen natürlich durch die Tätigkeit irgendwie als Transberatung als Beratung für nicht-binäre Personen, aber eben auch durch, wie ihr selbst positioniert seid, euch da Kompetenz abgesprochen wird oder eben ihr mit bestimmten Vorurteilen, invasiven Fragen etc. Konfrontiert seid. Und genau, bei Lien, bei dir habe ich jetzt auch schon durchgehört, naja, aber es gibt eben auch diese positiven Seiten, wenn man irgendwie, also die eigene Positionierung da auch mitbringt. Und ich fände es total schön, vielleicht sozusagen so ein bisschen jetzt diesen positiven Turn zu nehmen, genau, in die positive Richtung zu gehen von, okay, was, also welche positive Rolle spielt da vielleicht auch eure eigene Positionierung? Was für schöne Erfahrungen macht ihr auch darin, vielleicht irgendwie eine bestimmte Form von Repräsentation oder Vorbildrolle auch sein zu können in einem Beratungskontext?
Ich würde da gern kurz nochmal anschließen an das, was Jan gesagt hat. Es gibt Eltern, die sind richtig dankbar. Nur wenn sie uns sehen im Sinne von, ah, man kann auch irgendwie ein, in Anführungsstrichen, ganz normales Leben führen. Na, ich sehe schon zustimmendes Lächeln. Ne? Also so dieses, da kann mein Kind sich auch hin entwickeln. Ja, und das haben wir ja natürlich bei erwachsenen Transpersonen oder nicht-binären, abinären Personen auch, die gerade in einem schwierigen Prozess sind, im eigenen Schaffen und Tun und emotional so angestrengt sind. Und wenn dann da so Leute sitzen wie Nee oder Jen oder ich oder wer auch immer und die Personen sind einfach entspannt und sagen, na, lass mal. Ne? Also ist doch alles, jetzt atmen wir einfach mal durch und du siehst, man darf und kann auch bei sich ankommen. Ich glaube, das ist eigentlich die wichtigste Botschaft, die ich versuche zu vermitteln, ist, ja, das ist anstrengend und ich verstehe dich. Aber es wird nicht das Vorbild für dich geben, die Blaupause sozusagen, wo du dich hin entwickeln musst oder darfst, keine Ahnung. Aber du darfst irgendwann bei dir ankommen. Und das finde ich so ein, also finde ich auch ein beruhigendes, eine beruhigende Botschaft, die man dann auch senden darf.
Das fand ich richtig schön, Heike, wie du das gesagt hast, dieses man darf auch bei sich ankommen, weil ich glaube auch das, ne, das ist ja auch so eine Idee von vielen Leuten, dass, oder auch oft ein Beratungsanliegen, so ich weiß gar nicht, wo ich mich orientieren kann oder so, so eine Orientierungslosigkeit. Und ich finde aber gleichzeitig, also das ist sozusagen ein eher negativer Aspekt und gleichzeitig bedeutet das ja auch, ich habe eine große Freiheit. Ne? Es gibt eben nicht, ich muss mir die Haare kürzen oder ich muss Nagellack tragen oder ich muss dieses und jenes Hobby haben, sondern ich mache eigentlich Möglichkeitsräume erstmal auf und zwar nicht nur für mich oder nicht nur für andere abinäre Menschen, sondern ja für alle Menschen, ne, dass es eben nicht nur entweder oder gibt. Es gibt halt nicht nur Männer und Frauen, es gibt halt noch viel mehr und das finde ich auch, also ich habe das auch oft erlebt in meinen Schulungen, dass das auch für Cis-Menschen oder binäre Menschen total befreiend sein kann. So, oh, ich kann auch eine Transfrau sein, aber irgendwie was weiß ich, einen rockigen Style haben oder keine Röcke mögen oder so, ne? Also, und das, also diese Freiheit auch in der Repräsentation, ich glaube, das ist schon was, was wir als Einzelpersonen oder auch als Community so schenken können, auch an diese Gesellschaft. Und ja, und ich glaube schon auch in dieser Peer-to-Peer-Beratungsrolle, also ich nehme das auch so wahr, ihr hattet ja auch beide genickt oder Heike, du hast es ja gesagt, dieses, die Eltern sind erleichtert und das nehme ich auch wahr, dass die Eltern oft einfach sehr große Ängste haben, dass das Kind lange leiden wird oder eben kein gutes Leben führen wird sozusagen oder nicht glücklich werden kann und dann einfach zu sehen, doch, da ist eine Person der Beratungsstelle, die scheint okay zu sein, die arbeitet hier, ne, so, der geht's gut, die bietet uns Kaffee an, lächelt nett irgendwie, allein das kann halt entlastend sein und auch für die abinären Menschen, also ich nehme das, ich bin ja 35, also es ist nicht, ja, so mittelalt ungefähr und ich nehme das auch gerade bei jüngeren abinären Menschen wahr, dass das auch so eine Hoffnung gibt, ah, okay, man kann auch irgendwie alt werden und älter werden und aufwachsen als abinäre Person und wir verschwinden nicht mit dem Alter, es gibt ja viele abinäre Personen, die älter sind als ich. Und auch ich habe damals total davon profitiert, eben so Geschwister zu treffen und zu sehen, okay, krass, ich bin nicht alleine. Und gerade, also ich finde, das ist so ein wichtiger Teil auch von abinärer Erfahrung. Und auch manchmal ein trauriger Teil ist eben diese Einsamkeit, ne? Und wie lange wir unterwegs sind, um Begriffe zu finden, andere zu finden, die was Ähnliches erleben und überhaupt eben, ja, zu verstehen, ja, ich existiere tatsächlich und ich bilde mir das nicht ein, sondern es gibt mich. So, und dann muss ich noch diese Existenz den anderen beweisen, so. Aber das, finde ich, ist so ein Riesenschritt, also das anzuerkennen. Und ich glaube, das kann total helfen, da diese Bezüge in so einer Peer-to-Peer-Beratung zu bekommen.
Ja, das sind total schöne Nachrichten, die ihr da jetzt noch teilt. Deswegen, genau, ich vielleicht, wenn, sorry, jetzt musste ich gerade kurz selber überlegen, aber genau, eigentlich scheint mir das gerade so ein ganz positiver Ausblick zu sein. Deswegen wäre jetzt eher so ein bisschen die Frage, genau, habt ihr gerade noch vielleicht irgendwie weitere Nachrichten, die ihr irgendwie mitgeben möchtet oder genau, vielleicht auch irgendwie noch eine persönliche Erzählung, wie ihr für euch eure Nichtbinarität, eure Abinarität irgendwie versteht oder genau, vielleicht auch Fragen aneinander. genau, ihr seid ja auch von drei unterschiedlichen Stellen, vielleicht habt ihr da ja auch irgendwie noch Interesse an einem quasi jetzt doch nochmal konkreteren Austausch, was da die Erfahrung angeht. Genau, sozusagen eher so offen an euch. Gibt es von eurer Seite gerne noch etwas, worüber ihr gerne noch sprechen möchtet gerade?
Also für mich wäre tatsächlich nochmal spannend, von euch beiden zu hören, wie das bei euch so ist mit dem Alter. Also habt ihr eine gute Altersmischung, wenn es um Abinarität geht? Oder wie ist das so? Weil ich erlebe bei mir entweder wirklich Personen so im Teenie-Alter. Ich habe ein einziges Kind, bei dem ich mir ziemlich sicher bin, dass es das schon gut formulieren kann. Also wirklich Kind-Kind. Ansonsten sind es Jugendliche oder dann eben auch wieder Menschen so eher 50 plus, die aber hauptsächlich mit Traumata eben kommen durch diese angleichenden Maßnahmen und dieses Zwangs komplett angleichen, was es eben die ganze noch lange gab und auch ältere Menschen, die wahnsinnig verunsichert sind, weil sie erstmal den Begriff Trans für sich entdeckt haben und hatten und sich gefreut haben, aha, da gibt es ja was und dann aber erkennen, ah, das ist es gar nicht und in ihrem, so wie ich ja auch sozialisiert bin oder wie viele sozialisiert auch wurden, komplett eben dieses Stereotyp männlich-weiblich und jetzt passen sie nicht in diese Schublade und so diese Mitte, also nee, dein Alter, das fehlt mir in der Beratung und da wäre auch nochmal so der Hinweis, also wie kann ich sozusagen, also ich muss sie nicht bei mir massig in der Beratung haben, aber offensichtlich spreche ich die nicht gut an. Und da wäre so die Frage, gibt es Tipps, Tricks sozusagen, wie man generationenübergreifend auch nochmal einladend wirken könnte?
Also zu deiner ersten Frage, bei uns schlagen eher so Leute Anfang 20 bis Anfang 30, würde ich sagen, auf. Oder was heißt, ich lasse es bei 16 anfangen oder so. Ich glaube, es hat auch viel damit zu tun, ne? Studiestadt, also Göttingen. Ich bin ja in der Nähe von Hessen. Es kommen auch mal Leute aus Hessen hierher, aber seit es das Träumchen gibt, werden das auch weniger. Wir haben aber auch ein Einzugsgebiet Richtung Thüringen, bis Richtung Harz hoch. Also alles, was so zwischen Hannover und Kassel ist, kommt halt auch bei uns an. Viele Menschen vom Dorf. Die älteren Menschen kommen zum Beispiel nicht bei uns an, also die quasi einen binären Transweg gegangen sind, ne? So habe ich das jetzt verstanden, die dann auch manchmal bei dir auftauchen. Das heißt, ich würde sagen, auch bei uns ist das Alter recht definiert. Also es gibt nicht so einen großen Spielraum. Also ich glaube, 2016 im Sommer dieses nicht-binäre Treffen organisiert habe, da hatten wir eine richtig gute Altersdurchmischung. Also eben, ja, wirklich, also da waren auch sehr wenige Menschen, also es waren irgendwie, glaube ich, so knapp 40 Menschen aus ganz Deutschland, ich glaube auch sogar teilweise aus Österreich, Schweiz angereist. Das war auch nur für 2 Tage und da war es recht plural und das hat mich total gefreut. Und ich erinnere mich auch noch an einem bei einem Transaktivtreffen, das ist so ein Treffen, wo sich eben ja transaktivistische Leute aus ganz Deutschland hier in Weißschüssen bei Göttingen treffen. Falls Zuhörende hier auch interessant ist, kann ich sehr empfehlen. Es ist gut, um sich zu vernetzen und auch so ein bisschen den Stand der Dinge immer wieder auch abzufragen oder reinzugeben. Und da gab es einmal die Frage, weil es da auch so Spannung gab vor ein paar Jahren zwischen abinären und binären Transpersonen. Das war noch umkämpft damals, der Transbegriff. Und da gab es dann ein Treffen nach dieser umkämpften Geschichte, ein Jahr danach. Und da gab es die Frage, also ob man sich sehr binär versteht oder eben nicht. Und das war total interessant, weil ich gedacht habe, es waren super viele binäre Transleute da und wenig abinäre. Aber viele der binären Transleute haben sich auch nicht binär eingeordnet. Und das war zum Beispiel auch sehr interessant, also wie viel eigentlich von uns auch eben auch in der Trans-Community verunsichtbart wird, ne, sozusagen. Also ich gehe dann davon aus, das ist eine Transfrau so, und wenn sie sich aber einordnen würde zwischen sozusagen, ne, 100% binär und gar nicht binär, wo ich wahrscheinlich bei gar nicht binär wäre, dann habe ich irgendwie wahrgenommen, okay, voll viele der Transfrauen und Transmänner haben sich halt auch bei 50-60% sozusagen eingeordnet oder noch weniger. Und das war zum Beispiel für mich ein ganz großer Aha-Moment. Und dachte, okay, da sind noch mehr Leute, die vielleicht, und das hast du ja auch gesagt, ne, die vielleicht, damals gab es ja dieses Konzept nicht. Das war entweder du bist trans und machst diesen gesamten Weg, der eben definiert ist, oder eben nicht. Und da gibt es ja jetzt einfach mehr Spielraum. Ja, genau, das so zu den Altersgeschichten und zu dem Fehlen meines Alters vielleicht noch. Also ich bin in so einer Facebook-Gruppe und da outen sich gerade immer wieder sehr viele lehrende Personen und erzählen ihre Erfahrungen. Also sie sind Lehrende an Schulen, von Grundschule bis Gymnasium und alles, was sonst noch gibt. Und die erzählen dann da ganz gerne immer so, dass sie sich geoutet haben und wie die SchülerInnen reagieren und das Kollegium. Und da ist auch eher meine Altersstufe vertreten, interessanterweise, während eben in der Beratung eher, ja, jüngere Leute, also was ja jetzt auch so behauptet wird, ne? Die Jungen sind alle abinär, das nehmen wir nicht so wahr in Göttingen, das wäre auch eine Frage an euch, wie nehmt ihr die Verteilung, also meine persönliche Statistik ist immer ein Drittel Transmänner, ein Drittel Transfrauen, ein Drittel abinäre Menschen ungefähr und oder weibliches Spektrum, männliches Spektrum und abinär und da halt auch dann nochmal mit dieser, auch diesem Wissen, dass Transfrauen Weiblichkeiten sich tendenziell einfach ein Stück später outen. Na, also die kommen meistens, wenn sie schon etwas älter sind, dann in der Beratung an. Aber da würde mich auch interessieren, wie ihr das wahrnehmt, diese Verteilung, wenn man jetzt diese 3 Überkategorien grob aufmachen möchte, dafür kurz.
Jetzt waren so viele spannende Themen. Ich glaube, ich brauche Lou noch mal eben, um zusammenzufassen, worüber wir gerade geredet haben und wie wir so in der Zeit sind.
Ja, klar, gerne. Genau, also so die Ausgangsfrage von Haik war so ein bisschen, wie so Altersverteilung bei euch in den jeweiligen Beratungsstellen ist, wer da so hinkommt, wer die Beratung wahrnimmt, wer irgendwie Gruppenangebote wahrnimmt. Und dass Haiks Eindruck eben war, dass da vor allem vielleicht so einen Mitte-30er-Alter, so ungefähr Mitte-Ende 30 eher fehlt und es immer eher entweder ganz junge Personen oder Ü50 beispielsweise sind. Und genau, Nee hatte jetzt so ein bisschen Eindrücke geteilt, ein bisschen geschildert, wie das in Göttingen ist und jetzt noch die Frage aufgeworfen, generell so ein bisschen auch, wie die Verteilung nicht nur in Bezug auf Alter ist, sondern auch auf in Bezug auf sozusagen, welche Gender sozusagen vertreten sind. So ein bisschen die These, vielleicht irgendwie ein Drittel männliches Spektrum, ein Drittel weibliches Spektrum, ein Drittel abinär. Und aber auch angemerkt, dass teilweise auch viele Personen, die sich vielleicht eigentlich erstmal nicht als abinär oder nicht binär bezeichnen würden, sich dann trotzdem vielleicht irgendwie doch auf einem Spektrum gar nicht so binär einordnen würden, wie sie es vielleicht ursprünglich denken würden. Und da auch so ein bisschen die Frage, wie ihr das wahrnehmt, quasi mit so einer Agenda-Verteilung. Genau, ich hoffe, ich habe euch da jetzt nichts in den Mund gelegt, aber genau, das vielleicht so als grobe Einordnung. Und was die Zeit angeht, genau, wir hatten ja ein bisschen später angefangen und mit meinem Monolog am Anfang sind wir jetzt ungefähr eine Stunde dabei. Ich würde vorschlagen, genau, dass wir gerne noch die Sachen, die euch jetzt irgendwie sozusagen zu dritt interessieren, zu Ende machen und dann ja vielleicht so in spätestens 10 Minuten das dann auch öffnen, dass wir noch mindestens eine halbe Stunde haben, dass die Teilnehmenden auch ihre Fragen stellen können. Genau, aber du kannst gerne erstmal jetzt noch deine Gedanken teilen.
Danke, Lou. Das war total nett. Das gibt mir eine gute Orientierung. Ich möchte keine Verteilung vornehmen, einfach weil sich das so auch ändern kann. Also Leute, die ich länger in der Beratung habe, machen eben Suchbewegungen und das ist total super. Freue ich mich total, dabei zu sein. Deswegen, genau, es hilft mir an der Stelle als Berater nicht, gerade eine Verteilung vorzunehmen. Was ältere nicht-binäre Personen angeht, ich bin 33, ich habe gemerkt, wir haben ja eben das mit Vorbildern angesprochen und ich merke, ich verknüpfe es total mit Musik. Leute, die nur Popmusik hören oder nur sehr, nur das, was im Radio läuft, haben sehr, sehr viel weniger eine Orientierung als Leute, die Rockmusik hören oder Subkulturerfahrung haben. Das heißt, bei Leuten um die 60 rede ich total gerne über Led Zeppelin und über deren Outfits, was sie auf der Bühne anhatten und ob das vielleicht was für sie wäre, lange Haare, enge Hosen. Bei Leuten, die vielleicht um die 40 sind, rede ich auch gerne um Punkkultur. Und das ist auch so das, womit ich mich identifiziere. Ich sage nicht binär sein, ist wie Punk sein. Alles geht, ich darf alles. Ist einfach so. Als abinäre Person darf ich alles. Und es kann auch einfach mal sein, dass sich ein Musikgeschmack ändert. Das ist auch voll in Ordnung, oder dass man viele Musikgeschmäcker hat. Und was ich gerade von jungen Leuten lerne, ist, dass sie sehr, sehr viele Referenzen haben. Also großartig und bis zu dem Punkt, wo es in ad absurdum getrieben wird, was ich natürlich noch besser finde. Diese ganze Geschlechterfrage, wo ich dann eine Topfpflanze anschaue und so, ach, Gender. Also so, wow, der Kaktus ist mein Gender heute. Und genau, also das ist so, es kommt so ein bisschen drauf an, wo ich Verknüpfungspunkte finde mit einer Ästhetik, mit einer Weltanschauung, wo ich da mit den Personen mich verbinden kann und mit ihnen herausfinden kann, was denn das ist, was sie da fühlen, ohne das direkt in eine Box stecken zu müssen. Das war jetzt so ein Versuch, das zu umschreiben, wie unterschiedliche Altersgruppen vielleicht auch unterschiedliche Referenzen zu ihrem Geschlecht bilden und finden können und auch haben.
Ja, Jan, es sah vorhin, als ich die Frage gestellt hatte, ob ihr noch Fragen aneinander habt, hatte ich den Eindruck, dass du eigentlich auch noch eine Frage stellen wolltest. Aber vielleicht genau, hat sich das inzwischen auch erledigt. Aber wenn, genau, habt ihr jetzt auf jeden Fall auch noch sonst die Möglichkeit, noch Rückfragen zu stellen. Genau, beziehungsweise sonst würde ich einfach vorschlagen, belassen wir es vielleicht erstmal dabei. Und genau, wenn euch noch was einfällt, wir haben ja jetzt auch noch ein bisschen Zeit. An die Menschen, die das Recording am Ende anschauen werden. Ich werde das jetzt ausschalten, damit wir in die gemeinsame Diskussion gehen können. So, wo mache ich das? Hier,